sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 128 und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben heute zwei wunderbare Leute hier dabei, die wieder ganz großartige Fotos und Serien mitgebracht haben und ein buntes Potpourri an Bildern und Geschichten. Und ich freue mich sehr, dass zum einen Alex wieder am Start ist. Alex, wir sehen uns gerade häufiger, als ich meine Frau sehe, gefühlt. Hi.
Wenn es da keinen Ärger gibt.
Nee, glaube ich nicht. Glaub
sieht
ich nicht
so gut aus.
Und ich freue mich ganz besonders, noch jemanden zu sehen, den ich aktuell immer nur ungefähr immer 5 Meter entfernt von mir sehe, hektisch am Spielfeldrand herlaufen. Wir winken uns einmal kurz und dann macht er wieder geile Fotos vom VfL Bochum. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Ach, hallo. Sieht das denn wenigstens professionell aus, wenn du mich beobachtest?
Also, ich weiß nicht, ob das professionell aussieht, wie ich dich beobachte, aber du siehst auf jeden Fall professionell aus.
Gott sei Dank.
Und ich bemitleide dich gerade aktuell, weil als wir in Münster waren beim Spiel, hat's in Strömen geregnet und du warst nass wie ein begossener Pudel und du tatst mir so leid. Jetzt gegen Nürnberg haben wir uns auch gesehen und auch da hat's in Strö, also da, boah, es war ein Scheißspiel und das Wetter war noch scheißiger. Entschuldigung, dass ich direkt mit diesen Worten so rausgehe. Und der arme Tim muss da immer irgendwie durch den Regen.
Tatsächlich ist es so, dass ich dann auch immer feststelle, wie unfassbar schlecht ich halt ausgestattet bin. Ne? Also ich habe immer noch nicht hier so eine Schichthülle da für meinen Laptop und für meine Kamera. Also es ist wirklich, naja.
Aber
das ist ja 10 Jahre schon gut gegangen.
Genau. Das ist die Hauptsache. Ich meine, am Ende scheinen sie dann wenigstens water-resistant zu sein, irgendwie einigermaßen.
Ja, der Laptop nicht so ganz, habe ich festgestellt.
Okay. Wie ist das für dich?
Darf ich kurz fragen,
ja, bitte.
Wieso du einen Laptop am Spielfeldrand hast?
Weil die Zeiten dynamisch sind und die Fotos natürlich sofort raus müssen.
So schnell sogar.
Weil sonst haben sie ja keinen Nachrichtenwert. Das muss doch alles zack, 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 schnell auf Insta und Abfahrt.
Ich dachte, du hättest da irgendwie so eine Base, wo du dann kurz hinläufst und das dann hochlädst. Okay.
Ja, leider nein.
Wobei ich bei dir auch, also ich weiß, dass ihr natürlich auch die aktuellen Highlight-Fotos macht vom Tor, vom Jubel, von Fans und so weiter. So, aber was ich viel, viel schöner finde, das haben wir ja schon tausendmal hier besprochen, aber ich muss es trotzdem nochmal unterstreichen, schaut es euch bitte auch gerne an, sind die Zwischenmomente, die Momente, die irgendwie eben nicht jubelrelevant sind, sondern die eben die Geschichte im Stadion erzählen oder den Moment, bevor die Spieler rausgehen. Ich habe jetzt gesehen, das ist eine Foto, was du gemacht hast, wo zwei Spieler von hinten mit dem Rücken nur zu sehen sind, die Hände so hinterm Rücken verschränkt haben und eigentlich so der Moment, bevor sie dann rausgehen. Wahrscheinlich läuft gerade draußen Grönemeyer und sie stehen dort und sind so ready fürs Spiel. Diese Fotos finde ich viel, viel cooler und da finde ich übrigens den Nachrichtenwert total egal, sondern da ist die Geschichte ja im Vordergrund, oder?
Ja, ich finde das auch total die Duplizität da. Das ist halt die 33 und die 34 stehen nebeneinander. Genau. Und danach habe ich nochmal zwei Leute fotografiert, die den Helm mit der 34 da unterm Tisch hatten. Und das passt halt alles immer. Und ich mag es, wenn Dinge irgendwie passen und ganz viele Sachen zu entdecken sind. Und liebe diese Haltung, die beiden Jungs da auf den Fotos hatten, so eine richtige Flanier-Geh-Haltung. Und alles herrlich.
Packen wir in die Shownotes. Das sind nicht die Fotos, die wir heute besprechen wollen, weil wir wollen ja kein Fußball-Podcast sein, aber trotzdem lohnt es sich, die Bilder anzuschauen. Also die packen wir definitiv in die Shownotes. Ich habe euch da draußen begrüßt und ich hatte euch ja bei der ersten Folge des Jahres versprochen, wir kommen jetzt wieder regelmäßig. Voilà, die dritte Folge in 6 Wochen, wenn ich mich recht erinnere, 128. Ich freue mich wahnsinnig über eure Reaktionen. Ihr scheint uns wirklich vermisst zu haben. Das ist sehr, sehr schön. Das freut uns. Wir haben heute wieder, wie in 127, ein Hörerfoto in dem Mittelteil. Und auch hier der Aufruf nochmal an euch. Schickt gerne eure Fotos rein, die wir besprechen sollen. Das freut uns sehr, weil ganz tolle Bilder bisher reingekommen sind und auch heute wieder ein ganz wunderschönes Bild, auf das ich mich sehr freue, dass wir das gleich besprechen. Was ist bei euch los? Wie geht's euch? Wir zeichnen heute am Mittwoch auf. Es ist 21.40 fast 21 Uhr. Wir hatten heute 17 Grad in Bochum. Der Wetterpodcast wieder. Der Frühling hat einmal kurz reingesneakt und ist auch morgen und übermorgen noch kurz da. Da freue ich mich sehr drüber. Wie geht's euch, Tim?
Tatsächlich ist bei mir gerade eine sehr, sehr schwierige Phase. Viele für mich persönlich schwierige Themen, viele traurige Themen, mit denen ich einen Umgang finden muss. Und viel passiert, viel im Umbruch, viel Veränderung, viele Entscheidungen, die zu treffen sind. Und da das Veränderung tue ich mich nicht so leicht. Und das ist gerade alles sehr herausfordernd. Und ja, passiert, glaube ich, ich habe das Gefühl, egal wenn ich frage, überall ist gerade viel im Fluss, viel Veränderung. Eigentlich ist ja Veränderung was Gutes, aber in dem Moment dann doch tun wir uns ja meistens schwer damit. Und ja, ich hätte aber auch einfach sagen können, mir geht's gut. Dann hätten wir das schnell abmoderiert.
Nee, ich finde das ja schön und freue mich umso mehr, dass du dir die Zeit heute nimmst, mit uns ein bisschen über Fotografie zu sprechen. Vielleicht lenkt es dich auch einfach ein bisschen ab. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Alex, was ist los bei dir?
Ja, bezüglich Wetter. Wir haben jetzt Tauwetter. Das ist sehr rutschig, es regnet ein bisschen, Schneeregen. Also die Wärmefront ist, glaube ich, auch hier so ein bisschen angekommen. Ansonsten beschäftige ich mich momentan ein bisschen technisch mit Datensicherung. Man ist kurz geschlossen, dass ich meinen Lightroom-Katalog ein bisschen aufräumen muss. Mein alter Mac, der macht nicht mehr ganz so mit. Und da muss ein bisschen für Ordnung gesorgt werden. Das ist eine super nervige Arbeit, vor der ich mich eigentlich immer wieder drücke. Mit Daten arbeite ich eigentlich auch schon genug im beruflichen Alltag. Aber nichtsdestotrotz, da muss ich jetzt irgendwie durch. Ich hoffe, da komme ich wieder oben drauf an. Nichtsdestotrotz kann ich auch komplett relaten, was Tim gesagt hat. Umbruch, schwierige Zeit. Ja, ist manchmal alles nicht so einfach, und das irgendwie vergleichen zu wollen oder so. Aber sind manchmal ein paar herausfordernde Sachen, von denen man sich mal versucht abzulenken. Ich glaube, da ist dieser Podcast auch ganz gut für. Und die Fotografie.
Ja, ich muss gestehen, hatte ich auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein Lightroom-Ordnungs-, wie nennt man das denn? Versager? Das ist vielleicht zu hart. Aber ich habe die Lightroom-Struktur und Ordner und Alben und so immer noch nicht geblickt. Ich lade immer Serien rein, die bearbeite ich, dann exportiere ich das Ganze, speichere es auf meiner Festplatte oder einer externen Festplatte oder zwei, und wenn meine Cloud zu voll wird, dann lösche ich die Bilder da raus, und wenn ich dann aber nochmal irgendwie sehe, bei diesem Bild hätte ich gerne Feintuning oder sowas gemacht, dann muss ich halt nochmal komplett von vorne beginnen. So. Und eigentlich ist das ja nicht Sinn und Zweck. Ich muss mich irgendwann mal dahinsetzen und mir mal irgendwie so ein paar Tutorials angucken, wie man richtig ordentlich mit diesen Lightroom-Katalogen arbeitet, weil die kann man ja auch exportieren, wenn ich richtig liege, oder? Und sichern. Naja, okay. Wollen wir nicht über Lightroom-Datensicherung sprechen?
Ja, also ich als guter ADHSler, reinstes Chaos. Ich finde auch nie, für mich ist es immer ganz schlimm, wenn Leute fragen, ja, wo ist denn, kann ich das Foto haben? Bin ich immer komplett überfordert, weil ich es nie finde. Und bei mir heißen die Bilder auch immer, ich hänge dann immer irgendwelche Zahlen und Buchstaben dran. Also wenn es irgendwie, also die haben jetzt bei mir nicht richtig gute Namen, sondern sind sie irgendwie Foto 1, und dann kommt dann irgendwie Buchstaben und sowas, wenn das überschrieben wird, bis sie dann irgendwie 80 Zahlen mit Buchstaben Kombination, und ich hau dann immer so auf die Tasten, bis das dann irgendwie passt. Also ganz schlimm. Bin übrigens gelernter Bürokaufmann.
Aber diese Struktur habe ich immerhin, dass alle meine Alben 2026 0225 heißen, Leerzeile, Fujiwaki, Köln, Rheinufer. So.
Und hey, so. Mal, das ist auch läuft.
Professionell.
Ja, aber am Ende finde ich die Bilder trotzdem nicht wieder. Und wenn die einmal exportiert sind, sind sie exportiert. Und wenn ich sie dann wieder bearbeiten will, dann sind sie halt schon mal, also die Raws sind dann da drin und die editierten Bilder sind dann da drin. Aber wenn ich dann nochmal an die Raws will, und das Edit eigentlich gar nicht so schlecht war, muss ich trotzdem nochmal von vorne beginnen. Naja, egal.
Machen wir mal einen Workshop beim Alex.
Ja.
Komm. Da gibt's, glaube ich, ein bisschen bessere Leute, die das uns
vielleicht. Ja, vielleicht ja Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr das hört, dann meldet euch bitte bei uns und lasst uns eine Podcast-Folge über Lightroom aufnehmen, eine kleine Nerd-Talk-Folge. Ich wäre sehr dankbar dafür. Tim, du hast gesagt, du bist aktuell quasi das Gegenteil von mir, der immer mit der Kamera gerade rausgeht und diese Fujiwalkies macht, und du lässt die Kamera eher bewusst zu Hause. Gibt's da einen Grund für?
Ja, tatsächlich habe ich gerade nicht so Lust. Also das heißt nicht so, irgendwie, wenn ich sehe nichts und mir ist gerade auch nicht irgendwie wichtig, was zu fotografieren. Und wenn ich es nicht fühle, dann, also ich bin letztens mit der Kamera rausgegangen und dann dachte ich, ja, kann ich auch lassen. Also ich muss schon irgendwie Bock haben und muss irgendwie was sehen, eine Idee haben, mir muss was wichtig sein, ich muss denken, das gibt mir und den Leuten, die sich das angucken, irgendeinen Mehrwert, und wenn da nichts ist, dann wollte ich es nicht machen, dann stresst mich das nur. Dann wird das nur Quark und da hat dann keiner was von. Und deswegen hinzu kommt, dass ich auch gerade sehr, sehr, sehr viel mit ganz vielen Sachen zu tun habe, die mir wichtig sind. Ich aber gerade überlege, wie ich die Liebe zur Fotografie für mich wieder so ein bisschen entdecken kann und versuche herauszufinden, was wäre mir denn wichtig und was bedarf es und wo möchte ich mich verbessern. Und wenn ich da ganz, ganz viele Sachen für mich rausgefunden habe, dann geht's wieder los.
Verstehe ich voll. Trotzdem hast du neulich wieder eine Serie gepostet, Buntes aus Bochum. Und da war ein Foto dabei, was ich wirklich so, so, so toll finde. Kannst einmal kurz in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob's so rüberkommt.
Ja.
Was ihr seht, ist ein rotes Auto, verschneit. Hinter dem roten Auto ist ein grüner, leicht verschneiter Baum. Von hinten kommt Licht von einem Baustellenzaun, dieses orangene Licht. Wir haben ganz viele Komplementärfarben und die Szene endet im Hintergrund vor einem Haus, was farblich zweigeteilt ist. In der Mitte so ein bisschen bläulich-betonfarben, bläulich tatsächlich, und der obere Teil auch so eine Mischung aus dem Rot des Autos und dem Orange der Baustellenlampe. Und dann ist da noch eine Straßenlaterne, die an ist, und es schneit. Also ein ganz tolles, farblich tolles Foto, bei dem ich sehr lange hingeguckt habe und ganz viele Dinge entdeckt habe. Das fand ich richtig, richtig schön.
Ja, danke. Das fand ich auch schön. Das hat mich gefreut. Das war sowieso ein schöner Morgen. Da hat es einmal wie aus, weiß gar nicht, sagt man das, wie aus Kübeln geschneit? Nein, ne? Wahrscheinlich nicht. Also auf einmal sehr viel Schnee. Und dann dachte ich, ach Mensch, man muss doch Schneefotos machen, sonst hat man es doch nicht gefühlt. Und dann dachte ich so, jetzt konnte nicht schlafen, bin wach und dann kann ich auch einfach rausgehen. Und dann war ein Zeitfenster von einer halben Stunde, wo ich Lust hatte, und dann haben auch die Augen funktioniert.
Sehr schönes Bild auf jeden Fall.
Ja, die ganze Reihe finde ich toll.
Toll.
In dem Post.
Ja.
So stimmungsvoll und das Licht und ja, ich mag sowas. Ich gehe auch gerne in der Dämmerung oder abends so los manchmal.
Da ist auch nicht so viel los. Das klingt immer, hat auch so eine Ruhe, finde ich.
Ja, richtig. Voll,
genau. Sehr, sehr gerne nachts im Dunkeln nochmal einmal hier ums Haus oder sowas. Und dann finde ich, das ist immer so eine schöne, wohltuende Ruhe, wenn der Tag langsam dem Ende entgegen und man so ein bisschen runterfährt und draußen alles runterfährt, das hat irgendwie was.
Ich gehe auch immer gerne dann spät Nachmittag oder abends erst wandern. Zum einen ist es dann kühler im Sommer und dann kommen dir noch die paar Leute noch entgegen, die auf dem Heimweg sind. Dann bist du alleine auf dem Berg oder im Gebiet.
Ja.
Auch mal sehr schön.
Ja, voll.
Nicht, dass da viel los wäre, aber.
Apropos los, Alex, du hast uns in Episode 127 erzählt, dass du ja diese Panoramafotos noch irgendwo rumliegen hast. Da hast jetzt ein paar
Du hast ja angefangen
damit. Ja, ich habe angefangen. Richtig. Ja.
Dass du eigentlich gerne diese, ja, wie sagt man?
Super Weitwinkel, genau.
Panorama, also diese, die so ähnlich wie X-Pan sind und dass halt die Fuji-Kameras das eingebaut haben, dass du eben diesen Modus hast. Dass du sofort das Bild auch den Ausschnitt so erkennen kannst und dementsprechend Fotos machen kannst. Und ich mache das jetzt auch schon seit 1-2 Jahren immer wieder mal, dass ich eben bei diesen Wanderungen oder wenn ich auch mal draußen bin, einfach das Format ändere, um einfach mich ein bisschen herauszufordern, beziehungsweise mal was anderes zu spüren, glaube ich, was fotografisch angeht. Hängt auch immer viel vom Licht und den Gegebenheiten ab. Aber dann, wenn ich fühle, das sieht ganz cinematisch hier aus, dann gehe ich doch mal weitwinklig oder nicht weitwinklig, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also cinematischer. Ja,
voll. Und du hast ein paar Fotos reingeschickt und eins unter anderem finde ich total toll. Da hast du aus dem Auto fotografiert nach vorne und man sieht eben die komplette Weite einer Landschaft. Man sieht aber auch noch einen Teil des Armaturenbretts vorne und des ja angedeutet des Lenkrads und den Rückspiegel. Und das Foto hat so viel Platz und so viel Raum. Ich finde, das ist ein ganz cooles Bild. Dafür ist es natürlich prädestiniert, so einen weitwinkligen Ausschnitt zu nehmen. Und ich finde, wir gucken ganz häufig immer in den Porträtmodus und shooten für Instagram und 3:4 und 9:16. Aber so wirken die Bilder ganz anders. Und ich finde es total erfrischend, so ein Bild auch mal zu sehen und so einen Bildausschnitt auch mal zu sehen. Ja.
Ja, ich weiß
noch.
Ja, du, Herr Patin.
Hat irgendwie sowas Zeitloses. Ich musste da irgendwie an Twin Peaks denken.
Voll, ja, Twin Peaks.
Ja, stimmt.
Oh ja. Ja, total. Auch vom Color Grading, ne? So ein bisschen der Farblook ist so Twin Peaks-like. Ja, voll. Total gut.
Ich weiß nicht, ob ihr das früher mal hattet oder als ich noch angefangen habe mit Fotografie, beziehungsweise bis vor ein paar Jahren noch, dann hat man ja verschiedene Formate ausprobiert. Und manchmal hat man das so Gefühl, ah, das ist jetzt das Format, bei dem bleibe ich, bei dem bin ich konsistent. Aber irgendwie, dann nach einem halben Jahr oder sowas, dann, nee, muss man wieder was anderes probieren. Ich meine, ich mache meistens 4:5 oder 5:4, aber hin und wieder muss ich da raus. Das ist dann irgendwie auch langweilig, beziehungsweise, glaube ich, im Beruflichen auch oder im Privaten, du musst aus deiner Komfortzone raus und über den Tellerrand gucken und alles Mögliche ausprobieren.
Ich glaube, es ist auch eine Frage, wie man so fotografisch konditioniert ist. Ne? Wenn man jetzt 4:5 Magazine ist, 2:3 halt Querformat. Jetzt hatte ich letztens einen Fototermin mit einem Herrn wegen eines Projekts und der hat mich fotografiert, der hat halt nur noch Hochkant. Da habe ich gesagt, ja, das ist halt Generation Instagram, da ist halt alles nur noch Hochkant. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre es vielleicht nicht gut für das Magazin noch ein Film? Ah ja, stimmt. Ja. Und das ist halt das, ich glaube, die Formate ändern sich, weil wir vieles jetzt gerade ausschließlich für Instagram machen.
Ja, ich meine, Kamerahersteller reagieren drauf und bringen Kameras raus, die hochkant eingestellt sind. Diese Fuji X-Half ist genau so eine, das ist natürlich auch eine Toy-Kamera, also ein Spielzeug, keine ernstzunehmende Produktionskamera. Trotzdem und gerade deswegen ist es ja irgendwie auch verrückt, dass die erstens natürlich auch diesen Mut haben, so eine Kamera an den Markt zu bringen, die nicht ganz günstig ist. Für eine Spielzeug, in Anführungsstrichen, Kamera ein bisschen zu teuer auch. Aber die dafür gemacht ist und vom Aufbau und Bildausschnitt so gemacht ist, dass man in Hochkant fotografiert. So. Das heißt also, du hältst die Kamera wie eine normale Kamera quer, aber du fotografierst in Hochformatik. So. Du musst die Kamera nicht mehr drehen, um deinen Porträtmodus zu shooten. Das finde ich schon crazy, muss ich sagen.
Ich meine, ja klar, wenn der Kunde beziehungsweise das Endprodukt ein gewisses Format hat, ist es ja klar. Meint ja, wenn was ich für mich selber mache, ne? So wie ich meine Fotografie sehe oder fühlen möchte, spiele ich da so ein bisschen manchmal mit rum.
Ich wollte noch kurz eine Sache erzählen, die ich gerade mache. Und wenn diese Folge erscheint, könnte es sein, dass ihr das schon gesehen habt. Aber ich wollte es trotzdem einmal erzählen. Vielleicht ergibt es auch gar keinen Sinn und ich erzähle es dann erst, wenn es passiert ist. Aber ich bin gerade so hyped und ich habe so Bock drauf, weil ich gerade ein kleines Format für Vogtländer vorbereite. Und das werden wir kommende Woche Freitag shooten, dann wenn Episode 127 erscheint. Da geht es darum, dass ich mich mit zwei weiteren Fotografen treffe und wir mit Vogtländerlinsen verschiedene Aufgaben machen. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, weil es so ein bisschen Gamification ist und so ein bisschen ja Spaß haben miteinander im fotografischen Doing dann auch. Und ich bin super gespannt, wie die beiden sind und ich bin auch super gespannt, wie das Format wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Arbeitstitel ist One Shot.
Let's go!
Hey, ich bin David und das ist One Shot, der Foto-Battle. Drei Fotografen, drei Themen, drei Vogtländerlinsen. Let's go!
Könnt ihr dann das ganze Array an Linsen ausprobieren oder wie sieht das aus?
Die ganze Klaviatur an Linsen. Ich habe 4 Vogtländer-Linsen. Genau, mit denen arbeiten wir jetzt erstmal. Aber da ich ja Vogtländer-Trainer auch bin, werde ich im März auch einen Koffer voll Linsen bekommen, der dann auch mit verschiedenen Mounts ist und sowas. Und da sind dann, ich glaube, insgesamt 25 Linsen drin. Und da ist dann die Klaviatur auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer und die Auswahlmöglichkeit da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ihr werdet es gesehen haben oder ihr werdet es noch sehen, I don't know, aber das wollte ich einmal kurz erzählen. Wollen wir noch unsere kleine neue, wir stellen uns gegenseitig eine Fragerunde machen? Wir sind eigentlich schon total im Flow, aber wenn ihr Lust habt, können wir das machen. Wenn nicht, sprechen wir über Fotos. Wie ist euer Gefühl?
Wie fühlst du dich denn?
Ja, wir werden ja wohl hinkriegen, uns gegenseitig eine Frage zu
stellen. Dann schieß mal los. Ich habe hier aufgeschrieben, Tim an Alex.
Alex, jetzt bist du ja wie ich Fotograf und ich stelle mir eine Frage. Und zwar ist es ja so, mich treibt es manchmal um, eine neue Kamera zu kaufen. Und das ist ja, glaube ich, bei Fotografen und Fotografen in aller Regelmäßigkeit so ein neues Projekt. Jetzt brauche ich eine Kamera, irgendwie ödet mich das an. Neues Objektiv. Ich habe das große Glück, also mir geht es jetzt finanziell nicht super duper, aber auch nicht so schlecht und mir ist Geld auch scheißegal. Und wenn ich was haben möchte, dann kaufe ich es in der Regel, weil ich mir das nicht immer das Teuerste nehme. Und dann merke ich immer, dass mir relativ schnell die Freude daran vergeht. Und ich habe überlegt, ob es vielleicht besser ist, vielleicht auch ein bisschen was hinzusparen, sich hinzufiebern, dass man da irgendwie mehr von hat und ein besseres Gefühl drauf. Und habe ich mir gefragt, lieber Alex, wie kaufst du denn deine Brocken? Bist du auch so Impulskäufer oder sparst du darauf hin oder setzt du dich da akribisch mit auseinander? Wie kaufst du deine Sachen?
Gute Frage.
Inkaufscoach Alex. Ja, ich war früher mit dir mittlerweile auch so ähnlich, dass ich mir natürlich ein paar Sachen gekauft habe und habe gedacht, wenn ich jetzt das Objektiv habe oder vielleicht diese kleine Analogkamera, dass es dann besser wird. Aber ich bin da mittlerweile komplett weg. Ich will nicht sagen, dass es mich nicht mehr beeinflusst, aber erstens habe ich da irgendwie nicht mehr so einen Bock drauf auf dieses Rattenrennen oder Red Race mit neuem Gear und so weiter. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Nichtsdestotrotz gucke ich natürlich gerne mal nach Anamorphic-Linsen oder sowas. Das wäre schon mal cool auszuprobieren. Aber ich glaube, ich will lieber darin investieren, irgendwie Zeit für irgendwas zu haben oder beziehungsweise, dass ich irgendwo hinreisen kann oder wenn ich beruflich unterwegs bin, dass ich ein paar Tage dranhängen kann, um da irgendwie meine Fotos zu machen. Dementsprechend natürlich auch ein gutes das Equipment mithaben kann, was ich möchte. Bin auch eher mittlerweile minimalistisch unterwegs. Wir haben in der letzten Folge über die Mamiya 6-7 gesprochen, die ich dann trotzdem rumgeschleppt habe. Das war ziemlich am Anfang. Aber einkaufen, also was gerade bei Fototechnik, da stelle ich mir innerlich immer dreimal die Frage, brauchst du es wirklich? Brauchst du es wirklich? Und dann schlafe ich vielleicht nochmal Nacht drüber. Und dann, natürlich nicht, wenn es was Kleines ist, aber momentan steht auch keine Kamera an. Von daher bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir unbedingt hilft, aber ich würde einfach wahrscheinlich mal noch mehr in dich gehen und fragen.
Ja, aber es ist ja spannend, einfach rauszuhören, wie gehen, also ich brauche jetzt keinen, also ich weiß ja, wie ich bin, ne? Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, so herauszufinden, wie andere so ihre Foto kamen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da was hat, wenn man das irgendwie so sich nicht, ich bin ja ein großer Freund davon, dass die Vorfreude die schönste Freude ist und dann am Ende man ja oft enttäuscht ist, weil die Realität ja mit dem Gedanken nicht immer mithalten kann. Und wenn ich jetzt so denke, das ist die letzten, die ich so gekauft habe, das muss ich jetzt haben, das brauche ich für den Sport oder was weiß ich, habe ich dann zweimal benutzt und am Ende komme ich immer beim selben raus. So, seit eh und je. Weil ich immer gleiche Setup und dann denke ich, da habe ich tatsächlich viel drüber nachgedacht, aber wo ich einfach wissen, wie machen das denn andere?
Ja, dann kommst du einfach gut klar mit den Tools, die du hast. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Solange du damit klarkommst, ist, glaube ich, alles völlig in Butter, ist auch völlig in Ordnung, hin und wieder was Neues auszuprobieren. Und wie du schon sagtest, oft ist es ja auch nicht unbedingt die Kamera, die du haben willst, sondern einfach dieses Kaufgefühl, dieser Anreiz. Und wenn du es dann gekauft hast, weißt du ganz genau, oder merkst du ja nach einem Tag schon, ja, okay, chasest du schon wieder das nächste danach, so ungefähr, ne? Es sei denn, es ist natürlich eine super Kamera und es verändert dein Leben. Von daher, denke ich mal, gerade auch als Anfänger, wenn du halt mit so einer Kartoffel erstmal knippst, die auch super Fotos machst, wenn du dann eine etwas bessere kriegst, wenn vor allem mit einem guten Glas, das macht natürlich schon einen signifikanten Unterschied. Aber irgendwann, ich glaube, wir haben schon eine relativ gute Höhe erreicht, was die Technik angeht, vor allen Dingen digital. Da muss man dann auch nicht mehr so viel investieren, vor allem wenn man es nicht hat. Und man setzt sich auch selber so unter Druck damit. Ich meine, du bist ja damit zugemüllt auf YouTube und Instagram und die ganzen technischen Geschichten. Ne?
Ja, das Schlimme.
David, wie siehst du das?
Das Schlimme ist auch, dass die ganzen FotografInnen-Influencer, beispielsweise ein Peter McKinnon, den ich sehr, sehr liebe, aber der mir in jedem dritten Video irgendeine neue Instax Drohne, Kamera, keine Ahnung, analoge Kamera ins Bild hält und sagt, damit, das hat sein Leben verändert und damit fotografiert er jetzt und das hat ihn inspiriert, dies, das. Und das ist, also deshalb gibt's halt auch den Bereich Influencer, weil es die Leute beeinflusst und unter anderem auch mich. Und der hat so eine Credibility bei mir, so der Typ, dass ich ihm viele Sachen auch einfach glaube. Aber ich weiß natürlich auch mittlerweile, wie der Hase läuft. Also selbst wenn ich mir jetzt irgendwie der hat mal so eine Panorama-Analog-Panoramakamera irgendwie, ich weiß gar nicht den Namen mehr. Damit hat er irgendeinen Hollywood-Schauspieler fotografiert. Und das waren unheimlich tolle Porträts, die er damit gemacht hat. Und dann habe ich mal geguckt, was diese Kamera kostet. Die kannst du natürlich nicht mehr neu kaufen, sondern es ist immer eine gebrauchte Kamera bei eBay oder wo auch immer. Und die kannst du nicht bezahlen. Und wenn der Typ dann von dieser Kamera schwärmt, dann geht der Preis ja sowieso nochmal in die Höhe. Und am Ende des Tages ist aber die Wahrheit auch, das Foto, was er von diesem Hollywood-Schauspieler gemacht hat, in dieser Location ist auch deshalb so geil, weil erstens ist er ein sehr, sehr guter Fotograf, aber zweitens ist dieser Schauspieler super charismatisch. Das Licht in dieser Bar, in dieser Location ist gesetzt und super perfekt. Also es ist ein professionelles Fotoshooting, was er mit dem gemacht hat, auch wenn das nur 4 Minuten gedauert hat oder so, ist es trotzdem irgendwie hochgradig perfekt und das ist immer so ein bisschen Augenwischerei, ne? Also das liegt dann, das Endresultat ist natürlich dieses Weitwinkel-Analogbild der Kamera, aber vor allem einfach auch das Können dieses Fotografen. Da finde ich, muss man immer so abstrahieren, dieses, nur weil ich mir jetzt eine Kamera kaufe, die der auch in die Kamera hält, werde ich noch lange nicht dieses Foto machen können oder werde ich nicht so gut fotografieren oder so fotografieren wie er. So.
Sag doch nicht sowas, David.
Ja. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Nein, aber ich will nur sagen, das ist natürlich auch in diesem unglaublichen Speed, wie die Kamerahersteller ihr Equipment releasen. Also ich weiß, dass jetzt gerade wieder 3 neue Vogtländer-Objektive auf den Markt kommen. So, ich weiß, dass gerade Fujifilm wieder an einer neuen Kamera arbeitet und dass Leica sicherlich auch wieder irgendwas da in Wetzlar rumdesignt und rumbastelt. Und du kannst gar nicht so viel Geld verdienen, wie du es eigentlich ausgeben solltest, laut Kamerahersteller. Und deshalb finde ich den Punkt total valide und super, super richtig und wichtig, dass natürlich eine neue Kamera oder ein neues Objektiv auch ein Teil einer Motivation ist, aber sich immer auch die Frage gestellt werden muss, brauche ich es wirklich? Lohnt es sich nicht mal, einfach bei meinem Kamerahersteller meines Vertrauens nachzufragen, ob man das mal diese Kamera mal ein Wochenende ausprobieren darf oder das Objektiv sich leihen kann? Deshalb glaube, wenn man eine neue Kamera braucht, bei mir war das der Fall, als ich die Baskets Bonn fotografiert habe, all meine Kameras waren nicht ready für Basketballfotografie. Die waren einfach zu langsam. So, da brauchte ich definitiv eine Kamera und ein Objektiv, die beide irgendwie in Zusammenspielen besseren Autofokus haben, schneller vor allem. So, das war einfach wichtig. Aber ich glaube, wenn kein Need da ist, dann muss man sich einfach das gut überlegen. Und am Ende ist es einfach auch ein sehr teures Hobby. Fertig.
Wenn ich noch kurz was sagen kann. Ich meine, wir reden ja auch immer darüber, eigentlich ist die Kamera die richtige, die dich zum Fotografieren bringt, nicht wahr? Also das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Wenn dich die Kamera mit motiviert, rauszugehen, um Fotos zu machen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Und was ich gerade meinte mit Zoomeln auf YouTube, natürlich möchte ich nicht generell diese ganzen technischen Videos wissen, weil die sind ja auch wichtig. Wir müssen ja immer dran denken, es kommen ja immer noch neue Leute, junge Leute, alte Leute, die neu zur Fotografie finden. Und da sind gerade diese Technikvideos, nicht unbedingt Peter von McKinnon, sondern meine ich diese wirklichen, gibt ja doch ein paar ganz gute auf YouTube, die dann wirklich sich um die Technik kümmern und erklären. Wahnsinnig wichtig, um da einen Einstieg zu finden, weil gerade wenn du anfängst und dich orientieren willst, musst du halt möglichst viele Meinungen hören. Ne? Natürlich, wenn es ein Verkaufsvideo ist, ist es wieder was anderes, aber es gibt ja ein paar ganz gute YouTuber, die sich dem angenommen haben und dann auch Sachen testen und gleichzeitig auch Fotografen sind und hin und wieder neue Kameras testen. Völlig in Ordnung. Finde ich gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn eine neue Generation oder neue Leute in die Fotografien die finden, das ist halt unheimlich wichtig.
Total. Tim, verrätst du, was für eine Kamera du im Auge hast? Oder war das alles hypothetisch?
Ganz ehrlich, ich habe seit so vielen Jahren mein altes Dingen und das ist gut und damit läuft alles. Und ich kriege aber mit, dass ganz viele irgendwie, ja, jetzt brauche ich das und jetzt brauche ich das und ich kenne das selber. Und ich habe aber tatsächlich über mein Kaufverhalten bei so Kameras, dass ich immer denke, ja, das brauche ich jetzt, gerade so bei Objektiven, und ich habe es halt noch nie gebraucht. Und ich habe gerade drüber nachgedacht, 6 von 6 Fotografen, die ich richtig, richtig gut finde und mit denen ich privat ein bisschen was zu tun habe, die haben alle noch die alte Scheiße von vor 10, 20 Jahren und es läuft einfach. Alles, das bedarf es nicht. Tut mir leid an die Influencerinnen und Influencer da draußen.
Sehr, sehr gut. David, an Tim habe ich eine Frage. Ich habe eine Frage an Tim. Ich glaube, wir haben sie schon ein bisschen beantwortet. Nichtsdestotrotz würde ich es gerne nochmal hören und fragen. Die Serie, die wir ja auch schon mal besprochen haben, dann und wann, von Menschen, die du in Bochum fotografierst, zum Beispiel die Tierärztin, die du fotografiert hast, oder die Fotos aus dem Kloster, ist die Serie zu Ende oder kommt da irgendwann nochmal was?
Tatsächlich habe ich auch noch ein bisschen was auf Halde, was ich dann irgendwie nicht weiter, aber da war ich einfach nicht zufrieden und glücklich mit. Und das tut mir dann immer leid für die Leute, die mir die Zeit geschenkt haben. Aber mir fehlte da irgendwie noch was und da muss ich dann nochmal ran. Und ich habe ja leider bei vielen Sachen immer einen sehr hohen Anspruch an mich. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann ist es auch immer schwierig. Aber tatsächlich finde ich, dass es einem echt gut tut, mal in andere Fußstapfen zu treten. Und das ist ja das große Glück, was wir Fotografinnen und Fotografen haben, dass mit der Kamera ja überall rein dürfen, in jede Welt und nicht immer sofort weggeschickt werden. Ich möchte jedem raten, das zu nutzen, und es gibt nichts Schöneres, als mal irgendwie jemanden zu besuchen. Da wird bestimmt noch was kommen, wenn nicht das, was ähnlich ist.
Schön.
Das ist einfach sehr erfüllend.
Ja, und sehr inspirierend. Super, da freue ich mich. Alex, deine Frage.
David, ich habe so ein bisschen überlegt, was ich dich fragen könnte, und jetzt spontan, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, ich tue dich jetzt auch ein bisschen auf den Spot. Aber wenn du dir einen Gast wünschen könntest für den Podcast, wer würde das sein? Jetzt ganz spontan, nicht, dass sich jemand benachteiligt fühlt. Ist halt so.
Wir haben gerade über Peter McKinnon gesprochen. Das ist natürlich utopisch. Erstens ist mein Englisch zu schlecht und zweitens weiß der nicht von unserer Existenz. Aber
Stand jetzt.
Mal gucken. Also markiert mal unter unserem Instagram-Post alle Peter McKinnon. Das wäre total schön. Ich bin gespannt, wie viele Leute das machen. Normalerweise, wenn man sowas aufruft, dann machen es ein paar Verrückte. Und damit meine ich euch. Also macht's ruhig mal. Ein Gast, der auf der Liste steht und auf den ich mich sehr freue, aber wir haben noch keinen Termin gefunden, ist Ralle. Der ist uns herangetragen worden oder mir herangetragen worden von Olli Hitzegrad. Und er ist ein Street-Fotograf, ich glaube aus Herne, also gar nicht so weit weg. Und der hat gerade ein Fotobuch veröffentlicht, was der Olli auch produziert hat bei Druckpartner Mülheim. Und ich habe in dieses Fotobuch schon reinschauen dürfen, weil der Ralf mir das geschickt hat. Und das ist so großartig. Und da freue ich mich, mit ihm drüber zu sprechen und vielleicht ein paar Fotos euch zeigen zu dürfen. Da freue ich mich einfach sehr drauf.
Ja, schön.
Cool. Apropos Fotos. Wollen wir mal eine Runde über Fotos sprechen? Cool. Ich habe übrigens zwischendurch, Tim, dich 2-3 Mal stumm geschaltet, wenn Alex redet, weil wenn Alex redet, höre ich das Echo, das, was wir ganz vorhin am Anfang einmal hatten, und ich befürchte, dass das über dein Headset und das Mikro im Headset sich doppelt. Wenn ihr da draußen das hört oder eben nicht hört, dann hat der Post-Process es geschafft, das rauszurechnen. Aber nur, Tim, dass du dich nicht wunderst, wenn Alex viel redet, schalte ich dich zwischenzeitlich mal kurz stumm.
Schön, dass sofort ich jetzt hier als Sündenbock
brandgemarkt
wurde.
Und ich halte mal am besten die Fresse.
Ich hab's getestet, weil ich diesen Verdacht hatte, dass nicht du schuld bist, sondern deine Kopfhörer. So.
Hauptsache, wir haben Schuldigen. Das ist immer wichtig.
Ja, die Kopfhörer, nicht du. Wir starten rein mit einem Foto. Es ist ein Foto von mir, deshalb kloppt euch drum, wer es beschreibt.
Über Alex, du beschreibst immer so schön.
Ich wollte gerade sagen, ich mach's, glaube ich, mal, weil du hast ja schon einen gewissen Bezug zu diesem, zu dem Kontext. Und ich kenne ja auch noch nicht so viel, weil ich das Buch, Noch nicht.
Entschuldigung. Oh, ich muss das, muss ich mir notieren. Buch an heute, Alex. Heute wird schicken.
Wie nennt man das?
Geroasted.
Passiv, aggressiv, roasted. Nein. Ja, ein Foto im Porträtmodus, Farbe. Wir sehen zwei sehr schöne Menschen auf dem Bild. Das, was man erkennen kann, weil ich glaube, das Bild sieht aus, als wenn es durch eine Scheibe geschossen wurde. Man sieht etwas, so ein paar Streifen mitten auf dem Bild. Ich weiß, beziehungsweise nehme sehr stark an, dass es eben nicht in Europa entstanden sind, weil wir zwei People of Color sehen. Nehme an, dass es in Ghana war, auf einer Straße. Man kann sowas noch hinten unscharf erkennen, dass es eine Straße ist und dahinter irgendwelche Geschäftszeilen zu entdecken sind. Die beiden Personen haben, wie man das oft öfters in Afrika sieht, transportieren ihre Sachen auf dem Kopf und haben dementsprechend auch genug Polster auf dem Kopf, um eben eine Metallschale, beides Metallschalen, auf dem Kopf tragen zu können. Vor der vordersten Person kann man leider nicht erkennen, was oben drin ist. Nehme an, es ist Ähnliches, was die andere Person auch in der Schale trägt. Getränke, gekühlte Getränke nehme ich an. Es sieht nach Soda aus, es sieht nach Limonade aus, es sieht nach Wasser aus in Plastikflaschen beziehungsweise Dosen. Sie sind auch irgendwie auch witzig gekleidet, haben ähnliches dunkles T-Shirt an mit irgendeinem Farbklecksmuster. Schwarz und sonst mit Farbe, Farbklecksen voll und eine Schürze an. Farbenfroh, die eine Person in grün, die andere in blau, vielleicht ist es sogar lila. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, wenn die Sonne drauf fällt, was für eine Farbe das wirklich hat. Ja, die hintere Person, beide smilen, lachen. Von der hinteren Person kann man schön die Zähne sehen beim Lachen. Die vordere Person grinst, hält aber gleichzeitig die rechte Hand hoch mit einem Zeigefinger, der gefühlt auf die Schüssel zeigt, wie diese Person auf dem Kopf hat. Ich glaube, das war's mit dem Beschreiben. Es ist tagsüber. Die Sonne steht ziemlich hoch, so wie ich das erkennen kann. Ja, es ist durch eine Scheibe fotografiert. Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht durch eine Busscheibe, eine Autoscheibe. Geschäft kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist zu nah dran einfach. So nah geht keiner nicht an die Scheibe ran von draußen. Farben sind sehr schön. Ist ein bisschen, nennt man das, gemutete Colors, aber immer noch stark genug, dass sie stechen. Ja, es ist eine typische Straßenszene. Würde ich vermuten, ob sie typisch ist, müsst ihr nochmal erzählen. Ja, was mich besonders anspricht an diesem Bild, ist die Freundlichkeit der Person. Unheimlich sympathisch, du fühlst dich willkommen. Vielleicht wollen sie auch natürlich was verkaufen, aber ich möchte jetzt keine inneren Instinkte dem nahelegen. Es ist einfach schön anzusehen, dass sie einen anlächeln oder dir in die Kamera lächeln. Ja, ich würde echt wundern, was dahinter steckt. Tim, hast du das Bild vorher schon gesehen?
Nee, ich habe es so in der Form noch nicht gesehen. Mir geht da natürlich sehr viel Erinnerung durch den Kopf, weil ich ähnliche Situationen kenne. Ich durfte ja vielleicht die gleiche Strecke wie der David auch schon mal fahren. Ich weiß, dass man da sehr, sehr viel im Stau steht. Ich weiß, dass man in den Bussen meistens keine klimatischen Bedingungen hat und das einfach auch wirklich bumsheiß ist und man sich freut, wenn da Getränke links und rechts stehen. Gibt da, wenn ich das jetzt so mal einwerfen darf, es gibt da eine Begegnung, die werde ich tatsächlich nie vergessen, weil man hat wirklich viel Zeit, auch links und rechts alles zu beobachten in diesen Staus in der Stadt. Und da war ein junges Mädchen, also da verkaufen auch junge Frauen, wirklich sehr, sehr junge Frauen schon Sachen. Und die war total stolz, verkaufen zu dürfen. Und die hat dann ihren Korb da sortiert, ihre Schüssel und das wirklich sehr zurechtgelegt und sie war richtig, richtig stolz. Und dann hat sie irgendwie was fallen gelassen, dann wurde sie von ihrer Mutter vor unseren Augen halt verprügelt. Da steckt halt viel Subtext drin, wie da auch mit Kindern umgegangen wird und welche Verantwortung ganz junge Menschen dort schon übernehmen mussten, die vielleicht auch gar keine Kindheitsstellenweise haben. Also das geht mir da so viel, sehr viel durch den Kopf und deswegen ist es für mich gerade schwierig, mich nur auf dieses Foto zu konzentrieren, weil ich da sehr, sehr intensive Erfahrungen gemacht habe.
So, dir schwebt da so der ganze Kontext drumherum schon direkt im Kopf vor. Okay. Was ich noch sagen kann, oder was mir auch aufgefallen ist, ist das eine Auge der Person im Vordergrund. Es ist so gestochen scharf und spricht eigentlich schon fast Bände. Auf mich, wie gesagt, Freundlichkeit, Offenheit und es ist, zumindest so wie ich es erkennen kann, ein blaues Auge. Ja, es ist jetzt nicht unüblich in Nordafrika auch auf oder in Afrika generell, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen weiter südlich, aber Man hat die Menschheit hat sich ja vermischt, auch frühestens seit den Wikingern. Ja, dass die Person eben ein blaues Auge hat, nicht blaues Auge vom Geschlagen, sondern eben eine blaue Augenfarbe. Man kann nur dieses eine Auge erkennen, weil eben die Hand vor dem rechten Auge steht. Aber das ein Auge allein schon mit dieser Mimik, so eine starke Emotion zeigen kann, finde ich schon irgendwie echt cool. Gut eingefangen.
Ja, vielen Dank. Ich kann das total nachvollziehen, was Tim gerade beschrieben hat und gefühlt hat. Vielen Dank für die ausführliche Bildbeschreibung, lieber Alex. Das ist genau richtig. Das ist in Accra im Straßenstau vor einer Ampel und die Menschen dort, die verkaufen dir an den Fenstern im Prinzip ganz viele Sachen. Also nicht nur Getränke, sondern auch Zeitungen, aber auch Scheibenwischer und Schuhe und im Prinzip alles, was man verkaufen kann und was man vielleicht braucht. Das machen sie aber nicht nur bei irgendwie Touristen oder so, sondern die gehen halt einfach den Stau entlang und gucken da, wer dann reagiert. Und es wird auch echt an den Fenstern viel gekauft. Also das ist wirklich wie so ein Walking Market sozusagen, ne? Und das ist für uns irgendwie anders, das kennen wir so auch nicht. Aber ich fand es total faszinierend und du hast komplett recht, das ist durch ein Autofenster fotografiert und das ist das Titelbild meines Buches Through the Window, Accra in Motion. Das Buch heißt nicht umsonst so, weil ich einfach sehr viel im Auto unterwegs war und sehr viel durch Fenster fotografiert habe. Häufig auch dann durch offene Scheiben so, also runtergekurbelte Scheiben. Aber in dem Fall saß ich hinten und das Fenster ging nicht auf. Und wir standen dort und die beiden Frauen kamen auf uns zu, haben mir auch gezeigt, was sie uns anbieten. Und ich habe meine Kamera gezeigt und beide lächelten. Und dann habe ich das als Einladung genommen, das Foto machen zu dürfen. Und ich liebe dieses Foto sehr, weil es einfach ganz viel Emotionen transportiert. Ganz viel Subtext ist natürlich sowieso auch immer drin. Das ist das, was Tim auch dann erlebt hat. Das habe ich jetzt so nicht gesehen. Aber in diesem Fall war diese Begegnung einfach so authentisch und ehrlich und offen. Erst später habe ich, als ich die Fotos gescannt habe oder gesehen habe, habe ich auch ihre Augen gesehen. Und mich hat es so fasziniert, weil es gibt einen Basketballer, Steph Curry heißt der, der hat auch so sehr, sehr helle Augen. Und ich finde das bei einer schwarzen Person ganz besonders hervorstechend und super, super schön. Und als ich sie gesehen habe, habe ich nur gedacht so, wow, diese Augen. Und ich habe mich so gefreut, dass der Fokus auch sitzt und dass es scharf ist. Ja, und deshalb ist das tatsächlich das Coverfoto des Buches. Das ist ja ein Wendebuch. Das ist sozusagen der Street Photography Anteil oder das Cover der Street Photography. Mag das sehr.
Was bedeutet Wendebuch?
Das heißt, dass das Buch von der einen Seite zwei Drittel Street Photography und Accra in Motion, die Straßen, die Verkehrsteilnehmenden und das, was ich beobachtet habe, ist. Und wenn du das Buch dann umdrehst, kommt der ganze Bereich ein Drittel dann aus dem Krankenhaus. Das, weshalb wir in Accra waren, Tim, auch Fabian und ich, wir waren ja für die Gerald Asamoah Stiftung in Ghana und haben dort Gerald Asamoah begleitet und vor allem die Ärztinnen und Ärzte von der Uniklinik in Duisburg, die dort Kinder am Herzen operieren und denen ein Leben schenken. Und deshalb durften wir diese Reisen begleiten, um das fotografisch zu dokumentieren und festzuhalten. So. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir sehen, sondern wir sehen natürlich auch auf den Wegen zum Krankenhaus oder zu den Locations, wo wir dann sind, das Leben in Ghana und in Accra. Und das ist natürlich auch einfach für uns Europäer, die sich wahrscheinlich nicht so häufig damit auseinandersetzen, was ganz Besonderes und eine ganz andere Welt. Ich habe mir, bevor ich geflogen bin, unseren Podcast nochmal angehört, Tim, sowohl den Podcast, bevor du geflogen bist, als auch den, als wir drüber gesprochen haben über deine Reise. Und ich kann alles im Vorfeld, aber auch im Nachklapp total relaten und nachvollziehen. Das beschäftigt mich bis heute. Viele Dinge, die ich gesehen habe, viele Dinge, die ich erleben durfte, für die ich auch dankbar bin. Das ist nicht selbstverständlich, dass uns unsere Kameras dann zu so einer Reise hinbringen irgendwie.
David, darf ich dir eine sehr schwierige Frage stellen?
Oh Gott, ja.
Als wir da waren, haben alle gesagt, boah, wenn ich nach Hause komme, dann ändere ich das und das.
Ja.
Ich persönlich kann für mich sagen, scheiße, habe ich geändert. Und jetzt wollte ich dich fragen, hast du auch irgendwie was? Natürlich kommt man nach Hause und sagt, ja, jetzt trenne ich das hier und weniger Konsum. Und am Ende ist man doch erschreckend schnell in seinen alten Mustern wieder drin. Oder wie ist das bei dir?
Kann ich dir sagen, und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen glücklich, dass ich das so gemacht habe bisher. Ich habe mir sehr, sehr fest vorgenommen, dass ich mir, dass das Thema Fast Fashion für mich keins mehr ist. Also ich werde nicht, nur weil ich irgendwo einen Hoodie in einer Farbe sehe, die ich geil finde und den ich noch nicht habe, mir bei H&M oder setze hier Jack and Jones oder was auch immer ein, mir diesen Hoodie kaufen. Ich habe mir ein Konto gemacht bei Vinted. Heißt es Vinted? Temu, genau. Sorry. Nein, aber bei Vinted, also es ist ja so eine Secondhand-Plattform und glaube, dass ich da das kaufen will, wenn ich irgendwas brauche, Secondhand-mäßig. So, weil gerade dieses Fast-Fashion-Ding ist wirklich, wirklich irre. Mhm. Und ich habe ein freies Projekt, was ich hoffentlich Ende März schießen möchte, was sich mit dieser ganzen Thematik Fast Fashion beschäftigt. Und da möchte ich nicht mit einem gehobenen Zeigefinger irgendwie dieses freie Projekt shooten, aber es soll ein Storytelling sein und es soll schon auch zum Nachdenken anregen. So, das sind die Dinge, die ich mitgenommen habe. Und ja, ich glaube, das sind Dinge und diese Tatsache, dass ich nach Hause gekommen bin und überlegt hatte, was habe ich eigentlich dort geleistet, während ich die Ärzte und Ärztinnen sehe, die im OP stehen, den ganzen Tag und ihren Job machen, dafür ihre Freizeit opfern, ihre Überstunden opfern, kein Geld bekommen und einfach 18 Kindern das Leben retten. Und ich bin da mit meiner Kamera und mache irgendwie so ein paar Fotos. So, das hat sich vor Ort okay angefühlt, aber als ich im Flugzeug saß, habe ich gedacht, wofür war ich jetzt da? Ich verstehe, dass Fotos wichtig sind. Ich verstehe, dass diese Fotos dazu dienen, dass Spendengelder gesammelt werden und dass diese Reise und diese Jobs dokumentiert werden müssen. Aber was habe ich wirklich getan? Und da habe ich dann diesen Gedanken mit dem Fotobuch gehabt. Und ich bin ein bisschen glücklich auch, dass wir mit diesem Fotobuch, ich glaube 1.400 oder 1.500 Euro vor Weihnachten einsammeln konnten, wo ich dann sage, okay, wenigstens habe ich 1.500 Euro gesammelt, um diese Stiftung zu unterstützen. So, also diese beiden Dinge habe ich umgesetzt und hoffe, dass ich das auch weiter umsetze mit diesem Fast Fashion und sowas, weil am Ende ist es ja wirklich eine Frage. Das ist ja auch so wie mit Kameras eigentlich. Es vollgeballert mit Werbung von Klamotten, von irgendwelchen Sachen, die man sich kaufen soll und die Frage, die man sich dann stellen muss, brauche ich es wirklich? Wo kommt's her? Wie wurde es produziert? Und das finde ich ist, glaube ich, habe ich mir bisher auf jeden Fall so hingelegt, dass ich das für mich sehr deutlich hinterfrage.
Das ist gut, aber da habe ich, glaube ich, vorher schon ein kleines Auge drauf gehabt, aber das nicht ganz gut nachvollziehen.
Ja. Prima, ihr Lieben. Wollen wir...
Moment, ich habe noch eine Frage.
Ja, bitte.
Zwei Sachen eigentlich. Aber kurz zum Foto. Du meinst, du hast gescannt? Ist es analog?
Nee, nicht gescannt. Ich meine, das Bild mir angeguckt, von oben bis unten.
Im Sinne von...
Genau, ja, nee.
Nicht ins Geführen. Nein, ich wollte noch sagen, du hast ja auch da noch einen Podcast aufgenommen.
Genau. Richtig.
Es war also für mich einer der wichtigsten Folgen im letzten Jahr, in unserem Podcast, würde ich sagen. Und es am Rande, oder es hat auch mit Fotografie zu tun, aber da ging es halt um wichtigere Dinge, um größere Sachen. Und dass ihr beiden da ein Teil von seid, ist einfach auch unheimlich wichtig. Da müsst ihr euch nicht irgendwie das Licht unter den Scheffel stecken.
Mhm. Nee, also ich glaube, wir können unsere Rollen da schon sehr gut auch einschätzen. So. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass es Fotografen und Fotografinnen gibt, die solche Projekte begleiten und die solche Fotos machen. Aber trotzdem so vom Gefühl und der Wichtigkeit, Ärzte retten Leben, wir machen digitale Fotos. So, das war einfach für mich so, der Unterschied war zu groß, dass ich
ja, das ist einfach ein wahnsinniger Kontrast, den du dann ausgesetzt bist, klar.
Genau.
Ich meine, so. Die Frage kannst du dir natürlich jetzt auch stellen oder wir sitzen jetzt hier im Podcast und woanders, weiß ich nicht, ist Krieg in der Ukraine zum Beispiel, ne? Aber klar, ich verstehe das schon, das ist, weil es einfach einem näher rangeht, weil das ein persönliches Erlebnis ist und völlig okay, verstehe ich. Blut.
Ja, und der Podcast mit Gerald, der war natürlich auch, ich weiß, dass das keine Fotografie-Episode war in dem Sinne, wie wir hier es sonst machen, aber wir haben ja mit ihm auch über die Wichtigkeit von Fotos gesprochen und auch über Fotos, die seine fußballerische Karriere begleitet haben und so, aber ich wollte ihm auch die Möglichkeit geben, dass er so ein bisschen über sein Projekt erzählt. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist die vorletzte Folge vom Jahreswechsel gewesen, müsste dann irgendwas so um 125, 124 sein, hört gerne rein. Ist ein bisschen was anderes, ist in einem Hinterzimmer von einem Hotel aufgenommen zwischen leeren Flaschen und Dosen und laufenden Kühlschränken. Aber auch schön. Also habe ich schöne Erinnerungen dran. Wollen wir über das nächste Foto sprechen? Seid ihr ready?
Ja, natürlich.
Okay. Dann würde ich Tim einfach fragen, weil dann könnte ich Tims Foto beschreiben. Tim, hast du Lust, das Foto von Olli zu beschreiben?
Das gucke ich gerade an.
Mhm.
Ja, es zeigt eine Marktsituation, vermute ich jetzt mal, die ich jetzt auch nicht in Deutschland verorten würde. Wüsste aber jetzt auf den ersten Blick auch nicht, wo. Vielleicht im Vordergrund es könnte ein Junge sein, der zusammengekauert auf eine Art Wagen, Kinderwagen, Einkaufswagen, ähnliches sitzt, der vermute ich jetzt mal, also an dem Einkaufstüten hängen, aber auch so vorbereitet, dass man das Gefühl haben könnte, dass man dann an diesem Wagen etwas kaufen kann und in diese Einkaufstüten ablegen kann, sodass jetzt da Ablagefläche des Einkaufswagens liegt eine Decke und darauf würde ich mir vorstellen, liegen noch zwei Brote, so dass ich jetzt denke, dass die junge Person, die kleine Person eine Art Brotverkäufer sein könnte auf diesem Markt. Ja, das Foto ist die junge Person hat einen sehr intensiven Blick, wie ich finde, und einen sehr spannenden Blick und im Hintergrund sieht man in der Unschärfe der publige Marktbesuchende. Links sieht man, kann man einen Obst- und Gemüsestand abstrahieren. Es ist ein sehr weitwinkliges Bild. Ich würde sagen, man kann es als Porträt der jungen Person bezeichnen. Sehr, sehr intensiven Blick und ich frage mich, ob die Person einverstanden war, dass das Foto war oder überrascht wurde, weil der Blick ja schon sehr. Aber ich glaube, in der Beschreibung analysiert man noch nicht, ne? Habe ich mal gelernt. Ja, das ist jetzt das, was ich so als Wesentliches auf diesem Foto sehe. David, was habe ich vergessen?
Von der Bildbeschreibung hast du nichts vergessen. Ich finde den Fokus sehr, sehr krass. Also ich finde die Tiefenschärfe, die ja sofort nach diesem Einkaufswagen endet, ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil das ist wirklich so wie, das ist fast schon so Tilt-Shift-mäßig, dass irgendwie außerhalb des einen Objektes in der Mitte so alles drumherum direkt unscharf ist. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und frage mich, wie offenblendig er da geschossen hat. Was ich auch cool finde, ist die Linienführung mit den verschiedenen Mustern links und rechts. Wir haben also an dem linken Basar so typisch, was ist das, vielleicht nordafrikanische Muster an den Ständen und rechts auf der anderen Seite auch nochmal so eine bestimmte Musterung, die irgendwie nach hinten führt. Deshalb finde ich diese Blickrichtung, die Blickführung total cool. Das kommt also alles so von vorne, vom Jungen, dann nach hinten raus, wo es aber dann komplett in der Unschärfe ist. Und ich finde spannend, dass diese drei Personen, die noch im Hintergrund sind, offensichtlich alles auch Touristen sind, weil die alle sehr europäisch, sage ich mal, angezogen sind, würde ich sagen. Gibt also irgendwie ein bisschen was zu entdecken in dem Bild, aber der Fokus liegt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes voll auf dem Jungen und ich finde seinen Blick einfach auch sehr durchdringend. Was ich als ich mir das Foto das zweite Mal angeguckt habe, das ist jetzt ein bisschen spirituell, das eigentlich bin ich das nicht, aber ich habe mir den Jungen jetzt mehrfach intensiv angeguckt und ich finde, es sieht aus, als ob das eine ganz alte Seele ist. Also ich finde, der sieht dafür, dass er wahrscheinlich noch relativ jung ist, schon sehr, sehr alt aus. So, wisst ihr, was ich meine? So sehr.
Ich glaube, das ist ja das, was ich gerade schon in dieser Ghana-Szene so ein bisschen beschrieben habe, dass man auch dieser junge Erwachsene sehr danach aussieht, dass er sehr früh Verantwortung übernehmen muss und nicht so wie wir dann früher irgendwie Zeitungen austragen oder sowas, sondern sehr warmen Temperaturen sehr viel leisten muss.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja. Alex, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, eigentlich nicht viel. Durchdringend war auch das Wort, was ich im Kopf habe, als ich den Jungen gesehen habe, durch seinen Blick. Also es sehr, sehr starke Augen, sehr starke Mimik und das Bild lebt eben davon, von diesem Jungen, wie er da unter dem Wagen sitzt. Das ist echt eine ganz krasse Szene und super schön eingefangen von Olli, dass er es gesehen hat. Mir sind natürlich auch da die Kacheln da aufgefallen, die so an ein islamisch-arabisch geprägtes Land wahrscheinlich vermuten lassen. Das Fladenbrot, top, hätte ich sofort wieder Lust, was zu essen. Das Fladenbrot in den Ländern ist einfach spitzenmäßig. Ja, diese rechten Farben, da habe ich direkt an Einkaufswagen gedacht. Ich habe gedacht, das sind Einkaufswagen, die so in der Reihe so verhakelt sind. Aber vielleicht ist es das nicht. Zumindest hatte ich so den Eindruck, dass das sein
könnte. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst.
Irgendwie macht das auch nicht so richtig Sinn. Es sei denn, da ist direkt ein Supermarkt rechts daneben. Und schöne Farben. Das Licht ist auch sehr schön. Wahrscheinlich früh morgens auf dem Markt oder abends, wie man will. Ist ja auch noch ein bisschen dadurch, dass da es hat wohl geregnet ein paar Stunden vorher. Halt auch diese eine kleine Pfütze und dass der Asphalt ein bisschen nass ist. Und ja, natürlich auch die Schärfenführung ist mir natürlich auch sofort aufgefallen. Habe mich auch gefragt, werden Brille benutzt oder noch dann die Blende so weit offen gehabt. Aber dafür ist es auch echt scharf geworden, das Bild, ne? Vor allem der Junge mit dem Wagen.
Soll ich euch mal vorspielen, was der Olli erzählt hat dazu? Oder warte, Tim, ich muss dich wieder entmuten. So.
Also man ist natürlich glücklich, dass das Licht sowohl von oben als auch von der Seite so ein bisschen geblockt ist, sodass das Kind halt so wunderbar illuminiert ist. Dass das Licht halt dieses Gesicht unfassbar formt. Das ist da Glück gehabt. Das Licht kommt ja von rechts und sieht dann, glaube ich, anders aus.
Ja. Ich spiele euch mal vor, was Olli sagt, ja?
Hallo David, na klar, schicke ich dir eine Sprachnachricht zu dem Bild. Entstanden ist das vor einigen Monaten bei einer Reise nach Usbekistan. Genauer gesagt waren wir in Taschkent auf einem großen Markt, rund um eine Markthalle. Und da entdeckte ich diesen Jungen, der unter diesem Verkaufswagen, so nenne ich es mal, stand und oder saß. Und so lange auf den aufgepasst hat, bis sein Papa wieder da war. Und ich habe ihm dann ein Brot abgekauft und ihm für sicherlich viel zu viel Geld für dieses Brot gegeben. Und dann wollte er mir da was zurückgeben. Ich dachte, nee, behalt, komm, ist gut. Und er lächelte mich dann ganz extrem an. Und vorher schaute er halt ganz skeptisch obendrein, dass er da fotografiert wird. Und war einfach ein schöner Moment und zeigt mir halt, wie anders diese Welt da in Usbekistan war und wie interessant das war, diese Reise zu machen, wie freundlich die Menschen da sind. Und ja, war eine ganz tolle Sache, runde Sache.
Das erzählt Olli. Usbekistan hatte ich auch nicht auf der Bingo-Karte.
Super interessant. Will ich auch gerne mal hin.
Aber er hat dann den Jungen wahrscheinlich erst fotografiert und dann Fladenbrot gekauft. Hab ich das auch so verstanden?
Ja, so habe ich es jetzt auch rausgehört.
Ja. Ist natürlich dann so, wenn man im Bereich Street Photography ist, wahrscheinlich der authentischere Weg, als wenn man erst den Jungen anspricht und dann ein Foto von ihm macht, weil dann wird er ja wahrscheinlich gelächelt haben. So, wisst ihr, was ich meine?
Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt dran gedacht, ich hätte gerne jetzt das andere Bild auch gesehen, nach dem Kauf, wie er denn gelächelt hätte. Aber Top-Bild.
Ja, Olli reist gerade viel und in ganz wirklich Länder, in die wir wahrscheinlich nicht so häufig kommen. Du vielleicht, Alex, von uns beiden, von uns dreien am ehesten. Zieht's dich nach Usbekistan, Tim?
Du, das weiteste weg für mich war Holland. Deswegen, ich habe noch ganz, ganz viel offen. Holland und Ghana.
Ich habe
da sehr, sehr viel noch zu tun. Und bevor ich nach Usbekistan, werde ich erstmal für mich mit meinen Lieblingsländern England und Frankreich ausgiebig auseinandersetzen.
An New York warst du doch auch, oder nicht?
Ja, so ein bisschen. Aber jetzt hast du mir doch meine Geschichte kaputt.
Entschuldigung, okay.
Bisschen habe ich schon gesehen.
Ja.
Aber viel zu wenig. Wenn ich so andere Leute höre, wo die schon überall waren, da gibt's noch einiges nachzuholen.
Dann sprechen wir doch. Habt ihr noch was zu ergänzen oder wollen wir weiter hoppen? Wir sind gerade gut im Flow.
Ich wollte gerade sagen, ich finde diese Sektion mit den Hörerfotos echt super, weil die nochmal unseren Flow so ein bisschen durchbricht und uns auch ein bisschen aus der Reserve lockt. Zumindest habe ich das Gefühl. Müssen natürlich mal die Hörer entscheiden, ob die es überhaupt gut finden, was wir so Fotos labern. Aber ich empfinde es zumindest als sehr erfrischend.
Voll. Ja, weil es auch einfach, weil wir gar nicht damit rechnen, was für Bilder reinkommen, ne? Also das Bild auch in 127 fand ich auch total spannend und wir haben noch ein weiteres für die nächste Folge und für die übernächste Folge haben wir auch noch eins und also wir sind noch, haben ein paar noch und da freue ich mich drauf, die mit euch zu besprechen. Und jetzt sprechen wir über ein Foto von Tim. Das ist total lustig, weil zu diesem Foto gibt's parallele Geschichten und parallele Ereignisse. Ich beschreibe erstmal das Bild und dann können wir über die Geschichte und die Geschichten dahinter sprechen. Wir sehen auf dem Foto ein Porträthochkantfoto und wir sehen auf diesem Foto einen Mann mittleren Alters, ich würde sagen so irgendwas um die Mitte 40 vielleicht, der in einem See badet. Er ist bis zu den Schultern im Wasser. Man sieht im vorderen Bereich noch so angedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, auf jeden Fall den linken Arm so ein bisschen, mit dem er sich wahrscheinlich über Wasser hält. Er kommt gerade aus dem Wasser herausgetaucht. Das sieht man an dem Wasser, das was von seinem Kinn abperlt und aus seinem Gesicht runtergeht. Die Haare sind ganz platt auf dem Kopf, die er hat. Er hat Geheimratsecken und auch so eine normale mittellange Frisur und einen sehr intensiven Blick. Ich find's total krass, weil er muss ja gerade aufgetaucht sein aus dem Wasser, dass er dann die Möglichkeit hat und die Fähigkeit hat, so zu gucken. Also ich weiß nicht, wie ihr schwimmt und taucht, aber wenn ich auftauche, habe ich erstmal 5 Minuten damit zu kämpfen, mir das Wasser aus den Augen zu streichen. Dieses Porträt ist total krass. Also das ist wirklich so auf Schnipsen. Jetzt tauchst du auf, guckst in die Kamera, dann mache ich das Foto. Und das ist eine großartige Zusammenarbeit zwischen dem Model und Tim, der das Foto gemacht hat. Ich liebe sehr die Farben an diesem Bild, das muss wahrscheinlich früh morgens gewesen sein, wenn ich im Hintergrund das richtig interpretiere, geht hinten rechts gerade so die Sonne auf. Es ist ein leicht bedeckter Tag. Man sieht so ein bisschen die Farbe, die sich im Himmel ändert. Rechts die Sonne kündigt sich an. Es ist kalt. Das sieht man auch so, finde ich, an den Farben des Fotos und an der Bildbearbeitung, die unterstreicht das, glaube ich, nochmal. Ich mag auch den Grain und die Tiefenunschärfe in dem Bild. Der Typ ist halt voll im Fokus und im Hintergrund ist dann einfach der Rest der Landschaft. Wir sehen so einen leichten Hügel, wir sehen Böschungen an dem See. Ich kann ja sagen, dass ich weiß, dass das der Fluss ist, also die Ruhe. ja, dieses Foto, ich habe das in Tims Feed gesehen und habe nur gedacht, was für ein krasses Foto. Ich fand das so beeindruckend, das hat mich super gepackt und es war so, in der Social-Media-Welt sagen wir immer Thumbstopper. Ich habe sofort angehalten und mir das Foto und die ganze Serie angeschaut und finde es einfach überragend. Aber bevor ich weiter erzähle, vielleicht Alex, macht das Bild noch mit dir?
Ja, du hast es schon ziemlich gut beschrieben. Ja, ist ähnlich bei mir. Es ist halt wieder der typische Tremark-Tim-Bildaufbau. Ich kann manchmal auch nicht so richtig beschreiben, was es ist, aber es sind die Symmetrien und wie halt das Subjekt platziert. Ich habe halt mich gerade überlegt, wie es Bild wäre, wenn er ein bisschen höher gehalten wäre darunter. Aber es ist eigentlich genau perfekt, wie es ist, dass du halt diese Wellen in der Unschärfe vorne noch siehst. Und ja, es sieht kühl aus. Du siehst, du kannst ein bisschen den Bewuchs im Hintergrund im Unscharfen erkennen. Da ist nichts Grünes. Ich glaube nicht, dass das die Bildbearbeitung ist, die das rausgehauen hat, sondern dass es eben zu einer Zeit entstanden ist, die nicht der Sommer war. Ja, und es ist aus der Bewegung raus, glaube ich, fotografiert. Du siehst ja, das Wasser tropft, er muss ja gerade erst hochgekommen sein und dass man dann abdrückt. Das ist also doch eine gute Kamera, dass sie das macht so schnell. Wahnsinnig, der Blick ist auch echt top. Das habe ich mich auch echt gefragt, dass der sofort die Augen auf hat und so gucken kann. Hätte wahrscheinlich in eine andere Richtung geguckt oder nach oben oder ja. Ja, ich weiß, wir werden ja hören, ob sie es vielleicht mehrfach getestet haben. Kann ich mir bei Tim nicht vorstellen, aber who knows? Ja, und die ganze Serie geht ja dann weiter mit dieser Person. Sehr große Variation an Bildern, super schön, sehr stimmungsvoll. Würde mich noch interessieren, zu welcher Uhrzeit das war. Ich kann das schlecht einschätzen. Steht jetzt vom 8 Uhr morgens steht da. Ja, okay, an der Uhr. Ein starkes Bild, sehr ausdrucksvoll. Kalt. Aber gleichzeitig auch warm durch diese Person, weil die Ausstrahlung, die der Typ da hat, also dieser Kontrast mit dem kalten Wasser, ist schon echt schon hart, ne?
Tim, erzähl mal die Geschichte.
Ja, vielen, vielen Dank. Also das Ganze fing ja so an, dass ich habe ja einen Hund und mein Hund leidet gerade unter meiner Bequemlichkeit, weil früher bin ich mit dem überall hingefahren und aktuell bin ich dann hier in der Nachbarschaft und bin da ziemlich faul geworden und habe an dem Tag vorher bei einer guten Freundin in ihrer Instagram-Story gesehen, wie da mit Kind und Hund und draußen, und das hat mich irgendwie so motiviert. Dann dachte ich, ja komm, ich nehme jetzt mal meinen Hund und fahre morgens zur Ruhe. Und dachte, ich nehme die Kamera mit und habe dann da ein bisschen Fotos zu machen und war wieder mit dem Fotografieren leider sehr unzufrieden, aber dafür mit dem Spaziergang umso mehr. Und dann war da auf einmal so ein Typ, der da irgendwie sich fertig gemacht hat zum Schwimmen. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein, dass einer bei dieser Kälte, weil es war wirklich, wirklich unfassbar kalt, und das hatte ich einfach nicht verstanden, wie einer freiwillig, das muss man sich mal vorstellen, bei so einer Temperatur in den Fluss will. Und das hat mich erstmal neugierig gemacht. Dann wollte ich das auch irgendwie fotografisch begleiten und auch wissen, warum er das macht und mit welcher Intention. Sergej heißt der Mann, und Sergej ist einfach ein unfassbar sympathischer Mensch, der noch nicht ganz so lange in Deutschland ist, aber richtig gut Deutsch kann. Und es war einfach ein unfassbar tolles Gespräch mit ihm. Es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und ich wollte halt versuchen, in dieser Strecke mit den Fotos herauszuarbeiten, warum er das macht. Er macht das für sich halt, um seine Willensstärke zu stärken, weil das ja sehr, sehr viel erfordert, aber auch ihm sehr viel Ruhe gibt, dieses Zusammenspiel aus Ruhe, die in dem Moment, die er dann wahrnimmt, aber auch diese Kälte im Wechselspiel mit der Wärme. Und deswegen fand ich das auch schön, dass in dem Einbild die Sonne halt auch so reingeknallt hat, dass man dieses Wechselspiel aus Kälte und Wärme besonders gut wahrnimmt und diese Ruhe, die dieser Moment ausstrahlt. Und hab da wirklich über diese Begegnung sehr, sehr viel nachgedacht. Ich fand das echt schön, dass der Sergej sich da bereit erklärt hat, den Spaß mitzumachen, obwohl ich ihn da überfallen habe. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Das war eine ganz tolle Begegnung, die du ja auch hattest, lieber David.
Ja, voll. Und das ist jetzt die Metageschichte sozusagen hinter dem Bild, weil ich habe einen sehr guten Freund, Nils, der macht dieses Eisbaden auch seit, ja, ich glaube so 2 Jahren für sich, so, das hat ja auch was mit Immunsystem zu tun und so, und das macht er für gewöhnlich auch in so einem aufblasbaren Pool zu Hause, wo dann Eiswürfel drin sind oder jetzt im Winter das Wasser gefriert und er bricht das Eis und geht dann da rein, aber er hat auch die Ruhe für sich entdeckt und geht tatsächlich regelmäßig auch einfach dort ins Wasser, und das ist halt auch wirklich kalt, so. Und das haben wir gemacht, beziehungsweise er hat es gemacht mit ein paar Freunden am Neujahrsmorgen. Da war ich ein bisschen angeschlagen, sonst wäre ich vielleicht mit reingegangen. Aber ich habe gesagt, ich habe zugesagt, also komme ich und dann mache ich wenigstens ein paar Fotos. Und da hat sich jetzt so eine gewisse Regelmäßigkeit raus ergeben. Und als ich die Fotos gesehen habe hier von Tim, habe ich direkt Nils drunter markiert und habe gesagt, so, das ist ja unfassbar. 200 Meter weiter gehst ihr ins Wasser und Tim macht die Fotos von Sergej. Vielleicht ist das jemand für dich, Nils, mit dem du auch mal ins Wasser gehen möchtest. Und Nils war sofort Feuer und Flamme, hat Sergej irgendwie angeschrieben und beim nächsten Treffen, was dann glaube ich nur eine Woche oder 14 Tage später war, haben wir uns getroffen, alle von der Neujahrsgruppe sozusagen. Und Sergej war auch dabei. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass diese Connection zusammengekommen ist, weil das kann ich nur unterstreichen, was Tim gesagt hat. Sergej ist ein super sympathischer Mensch. Wir haben mit Sicherheit eine Stunde gequatscht, so über seine Zeit in Deutschland, was er macht, was das auch für ihn bedeutet. Er hat sehr viel mit den anderen Leuten auch gequatscht und es war total toll. Und ich finde es so schön, dass über so ein Foto, über eine soziale Plattform wirklich das Thema sozial rausgekommen ist und eine Begegnung mit Leuten in echt gab danach. Und ja, ich glaube, Sergej hat auf jeden Fall gesagt, dass er mit der Gruppe auch demnächst nochmal wieder irgendwie in die Ruhe möchte. Jetzt werden die Temperaturen gerade ein bisschen wärmer. Ich glaube, dann ist die Herausforderung nicht mehr ganz so groß. Bei dem Bild muss das Wasser so irgendwie 1 Grad gewesen sein, glaube ich, schätze ich. Und das ist schon krass, was das mit dem Körper macht und mit der Atmung und dem Herzschlag. Ich find's verrückt und schön und freue mich voll. Und die Serie, die Tim hier gemacht hat, ist tatsächlich für mein Empfinden, korrigier mich Tim, wenn ich das jetzt zu sehr interpretiere, aber das ist wieder so eine Begegnung in Bochum Serie, die dann aber nicht geplant ist, sondern spontan entstanden ist. Und ich liebe ganz besonders das Bild, das letzte Bild ist das, glaube ich, der Serie, wo er dann noch auf diesem Steg steht, wo du so ein bisschen weiter raus bist, in eher beobachtender Funktion und er sich dann seine Sachen da so hingelegt hat und sich gerade wieder anzieht irgendwie. Und das ist ein total schöner Abschluss und ja, eine total tolle Begegnung. Finde ich super, dass du das festgehalten hast.
Ja, hat auch echt Spaß gemacht. Und zu dem einen Foto, ich glaube, der Sergej hätte ich gesagt, so jetzt mach mal hier und mach mal da im Wasser, hätte er mich getötet. Also, da ist war nicht viel Zeit, so, da mussten die Dinge sitzen.
Ja, reagieren.
Das ist wirklich, der hat sich auch vorher richtig warm gemacht und sowas. Also wie halt, als wäre es eine sportliche Übung.
Ist es aber auch. Also für den Körper ist es eine ganz extreme sportliche Herausforderung, das zu kompensieren. Weil was passiert, wenn du in eiskaltes Wasser gehst, ist ein Reflex, dass du aufhörst zu atmen im ersten Moment. Und du musst halt einfach weiteratmen, sonst kriegst du richtige Kreislauf- und Herzprobleme. Und das ist eine wahnsinnige sportliche Herausforderung, das im Griff zu haben. Und das hat auch viel mit Konzentration, aber eben auch, was Sergej auch sagt, mit Bereitschaft und Überwindung und Kraft zu tun. So. Super spannend. Hast du dieses Foto, das erste, was wir besprochen haben, Tim, in Serienmodus geschossen oder ist das One-of-One-Foto sozusagen?
Ich Profi habe ganz schnell auf den Auslöser gedrückt. Also so Serie, Profiserie halt. Ich hätte da jetzt hätte da nicht meine Arbeitskamera mit.
Ah, okay.
Ja. Sondern meine eine andere. Und da gab es irgendwie 2 Fotos und das ist, glaube ich, auch der Fokus sitzt da, glaube ich, auch nicht ganz hundertprozentig gewesen, aber scheißegal. Und da habe ich Glück gehabt. Aber auch mal Glück haben. Ich bin danach nach Hause und ich bin ja absoluter Heißduscher und habe dann versucht, ein kleines bisschen mal den Hahn so in die andere Richtung und habe gesagt, nee, das soll nicht mal schön machen. Nee.
Fühle ich leider auch sehr. Ja. Habe ich tatsächlich am Neujahrsmorgen, als die dann da im Wasser waren und ich bin dann erstmal zu Hause in die Badewanne gegangen, bei 40 Grad gefühlt. Wir sind halt nicht abgehärtet, Tim.
Ist so. Der Fußball härtet uns ab dafür.
So, genau.
Auf mentaler Ebene.
Alex, wie ist das denn bei euch da oben mit Eisbaden und so weiter? Es gibt ja auch Leute, die heben das ewige Eis mit einer...
ordentlich Löcher in den
genau.
Eis. Ja, ist auch nicht unpopulär hier. Sowohl im Meer als auch in den Süßwasserseen. Also es gehen Leute schwimmen. Ich auch Kollegen aus und Freunde aus Deutschland posten regelmäßig ihre Fotos, wenn sie wirklich jeden Tag, jeden Morgen bringen die da rein. Ne? Das ist schon hart. Ich habe Probleme, mich morgens aus dem Bett zu quälen. ja, das wäre auch schon mal eine Herausforderung für mich. Ich wäre dann wahrscheinlich eher so der Abendschwimmer, aber. Ja.
Damit sind wir durch, was die Fotos angeht. Das waren tolle Bilder, die wir hier besprochen haben. Alle auf ihre Art irgendwie mit schönen Geschichten und sehr unterschiedlich. Hat mich total gefreut, über diese Bilder zu sprechen. Wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch eine kleine Inspiration mit an die Hand geben? Habt ihr was ihr teilen wollt, was euch irgendwie inspiriert hat in den vergangenen Tagen?
Ja, ich kann mal anfangen. Es ist nicht nur seit den letzten Tagen, schon seit letzten Wochen oder Monaten. Es geht wieder um ein Fotobuch beziehungsweise ein Instagram-Account, den ich schon ziemlich lange folge. Ich glaube, er hat schon vorher mal einen Account gehabt, den wieder gelöscht und jetzt wieder neu angefangen. Es geht um, ja, schließt sich der Kreis um Fashion, aber es geht um Fashion-Fotografen aus New York. Er nennt sich Sam Marie Sand und der hat ein Fotobuch gemacht, das heißt Soda Pop. Er macht sehr viel in analog, hin und wieder tauschen wir uns mal aus mit über Messaging, also eher unregelmäßig, aber hin und wieder reagiert er mal auf meine Fotos, dann reagiere ich auf seine und dann unterhält man sich so ein bisschen, was er so macht. Ich habe jetzt mal kurz nachgeforscht, er hat wohl früher auch irgendwie Landschaften fotografiert, ist aber jetzt halt im Fashion-Business, dass er da Sachen schießt, also sieht eher editorial aus. Als kann natürlich sein, dass er auch Kampagnen schießt, aber sowas gucke ich ja nicht, beziehungsweise kriege ich das ja nicht so schnell mit. Und das Buch Soda Pop, ja, das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen, David. Weil es ist eine Hommage an das New Wave Cinema aus Italien und Frankreich. Und Portraits of Rebels, Punks and Romantics in Downtown Manhattan and Brooklyn. Ja, starke Charaktere, starke Gesichter, alles natürlich sehr wunderschöne Menschen. Verlinken wir, würde ich mal sagen. Instagram-Account ist auch sehr sehenswert, weil er dann noch mal ein paar andere Sachen postet. Hin und wieder, jetzt hat er auch mal angefangen, ein bisschen was Politisches, glaube ich, zu posten, dass er da irgendwie auf einer Demo in Manhattan war, gegen dieses momentane politische System dort. Sehr inspirierend, finde ich den.
Du empfiehlst ja immer Fotobücher, das muss aufhören.
Ich habe gar nicht so viele. Ich muss ja auch aufpassen, da kommen wir auch wieder zum Kaufen. Ich kann ja auch nicht jedes Buch kaufen und auch wenn du, ich würde ja auch gerne Fotografen unterstützen, mit um deren Bücher zu kaufen. Aber wenn du halt in den USA was bestellst, das kostet mittlerweile, glaube ich, fast das Doppelte oder Dreifache, das hier hingeschippt zu kriegen. Und tut mir dann auch echt immer so leid, aber das ist dann so viel Geld habe ich dann auch nicht, dass ich das dann einfach so rausballern kann. Ne? Aber wo es geht, mache ich's. Sein Buch habe ich ich habe es vorher auch bestellt, per Mail-Order, aber das habe ich auch im Buchhandel gesehen hier in Oslo. Da lag es dann rum. Habe ich fotografiert, ihm geschickt, hat er sich natürlich gefreut. Sehr zu empfehlen.
Voll gut. Tim, soll ich? Willst du? Hast du was?
Nein, also ist jetzt nicht so ein Fotoding, aber es hat mich trotzdem inspiriert und vielleicht passt es ja trotzdem hier rein. Das sind zwei Sachen, auch wenn die komplett konträr sind. Aber zum einen hat es mich sehr inspiriert, für mich selbst einfach mal alles zu Hause zu lassen und einfach drauf loszulaufen, ohne Ziel, ohne alles und das scheiß Handy mal wegzulassen und keine Musik hören, sondern einfach mal laufen und dann kommen einem wirklich spannende Sachen durch den Kopf. Und was nicht weniger inspirierend ist, ist, sich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu unterhalten. Ich habe gerade das große Glück, dass ich im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit mit Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen, unterschiedlichster Lebenswelten sehr viel zu tun habe, sehr viel über die erfahre, von ihren Herausforderungen. Und das ist auch sehr, 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 sehr inspirierend, wenn man mal seine Mitmenschen so ein bisschen kennenlernen darf. Finde ich ganz toll, wenn man mit anderen mal ins Gespräch kommt.
Darf ich eine Frage noch stellen dazu?
Ja, klar.
Du hast ja hier in Bochum die mit ja, mit Vereint Bochum, der Initiative, die du gegründet hast, dem Verein, den du gegründet hast, mit ein paar anderen tollen Menschen, eine Sonderfahrt der U-Bahn ins Leben gerufen, die Campusbahn. Wie war das? Wie ist dein Fazit davon? Ich habe das gesehen und fand die Idee total toll. Grundsätzlich finde ich es total toll, wenn man in Zügen und wenn man pendelt, nicht unbedingt immer nur aufs Handy schaut, Kopfhörer auf hat und für sich irgendwie in seiner Welt ist. Ist total legitim so, aber irgendwie ist ja total irgendwie auch schön, wenn man irgendwie miteinander interagiert und jemandem ein Lächeln schenkt oder vielleicht sogar ins Gespräch kommt. Wie war das? War das cool für dich?
Ja, ich glaube, das war eines der schönsten Sachen, die ich je erleben durfte. Also es geht auf unterschiedlichen Ebenen, so wie du jetzt zum Beispiel die Ghana-Reise als sehr emotional auf unterschiedlichen Ebenen, war das auch sehr emotional auf unterschiedlichen Ebenen. Fing jetzt auf einmal an, dass wir überhaupt nicht, was passiert an dem Tag, weil ich glaube, dass Menschen einfach irgendwo hinkommen, um sich mit fremden Menschen zu unterhalten, ohne dass man sich hinter irgendwie was verstecken kann, wie ein Konzert oder irgendwas, sondern da ging es ums reine Gespräch mit fremden Leuten und wir hatten überhaupt keine Idee, wie viel sich da so bereit erklären. Ich glaube, ich persönlich hätte es nicht gemacht. Mir wäre das zu aufregend gewesen. Also diesen Moment, dass wir da in so einer Bahn sitzen, die irgendwie in 5 Minuten irgendwie gestalten müssen und dann kommen wir in so einen Tunnel und fahren die erste Haltestelle an und wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Und dann stehen dann da 50, 60 Leute und warten auf uns. Das ist einfach so krass. Und die ersten Gespräche mit fremden Menschen, wo ich überhaupt nicht wusste, was spreche ich jetzt eigentlich mit dir, ne? Und sich selber in diese Situation reinzuversetzen. Und dann hatten wir ja Gott sei Dank so ein paar Fragen an den Wänden und dann habe ich dann da drauf geschielt und dann kommt man irgendwann in den Flow und das war so schön. Und ich habe, glaube ich, selten so ein kollektiv freundliches Miteinander erlebt. Und da sind meine Lieblingsbegegnung war ja eine Bahn, die hatte zwar einen eigenen Fahrplan, aber war nicht ausgewiesen. Und dann und wann sind Leute da reingestolpert, die einfach so in ihrer Welt waren, wie wir halt alle in der Bahn. Und die wussten gar nicht, wo die da einsteigen. Und ich habe alle natürlich reingelassen, aber die mussten sich dann auch mit uns unterhalten. Und da war eine Person, weil die kommt dann da in die Bahn und hat gesagt, warum hatten hier keiner ein Handy? Na, das war das größte Problem für die Person in dem Moment. Und da hat ja viel Aussagekraft. Und dann hat er hinterher gesagt, ja, Mensch, die unterhalten sich ja alle. Es war irgendwie so spannend, aber das ist auch so die Essenz von allem. Es war ganz, ganz toll und wir gehen davon aus, dass da 700 bis 1000 Menschen mit uns Bahn gefahren sind und das zeigt, wie wichtig Formate wie das sind und dass wir gucken immer so medial, was uns unterscheidet und wie schlimm alles ist und gesellschaftliche Spaltung und vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht haben wir als Gesellschaft Bock aufeinander und wollen uns kennenlernen und vielleicht braucht es dafür nur Räume und Orte und warum dann nicht den, wo wir uns eigentlich alle am Arsch vorbeigehen, aber doch irgendwie eng an eng sitzen. Und das war wirklich ganz, 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 ganz toll.
Voll schön, auch wie du das gerade beschreibst. Ein bisschen Gänsehaut gerade. Plant ihr das nochmal zu machen?
Ja, das wäre schön, wenn wir das nochmal wiederholen dürfen. Und wenn man uns lässt, da finden. In 2 Wochen wollen wir uns mal zusammensetzen mit der Bochumer Straßengesellschaft.
Sehr schön.
Dann schauen wir mal, wie die das fanden.
Ja. Voll gut. Freue ich mich. Wäre eigentlich perfektes Schlusswort. Eigentlich muss ich nicht noch eine Inspiration. Ich packe einfach einen YouTube-Link rein und dann könnt ihr drauf gucken, was das ist. So. Ihr Lieben, vielen lieben Dank für den schönen Abend mit euch. Wir haben gesprochen, fast ohne Handy. Wir haben auf Fotos gestarrt, aber wir haben uns trotzdem gut unterhalten, finde ich. Vielen Dank für eure Zeit. Ihr da draußen, schön, dass ihr roundabout 90 Minuten gutes Fußballspiel mit uns hier gehört habt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen Inspiration. Wenn ja, lasst es uns sehr gerne wissen, schreibt uns gerne eine Nachricht, kommentiert das, was ihr fühlt und empfindet unter den Posts, die wir raussetzen zu dieser Folge. Sagt anderen Leuten, dass es uns gibt, das wird uns total helfen oder macht eine Bewertung oder einen Spotify-Kommentar, wie auch immer, wonach ihr euch fühlt. Es hilft uns, aber Hauptsache, ihr seid da und fühlt euch inspiriert. Habt ihr noch das Schlusswort haben wir ja gesagt, ne? Das war wirklich schön von Tim Wim. Ich frage nicht nochmal nach einem.
Das müssen wir nicht toppen. Nee. Kann man auch nicht mehr.
Sehr schön. Gut, ihr Lieben, dann tschüss. War nett mit euch. Geh raus, mach schöne Fotos.
Dankeschön.
Bis dann.
Haut rein.
Ciao.